Tech Talks at Tech Esprit, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Wollen wir uns einfach vorstellen?
Ja.
Hallo.
Erstmal danke für die Einladung zum Podcast.
Ja, gerne.
Vielleicht erstmal kurz zu mir. Ich bin Siraj, Entwickler bei der Tech Esprit. Ich habe angefangen seit 2021 als Student. Da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und habe weitergemacht als studentischer Mitarbeiter. Und es hat mir gut gefallen, dass ich auch weitergemacht mit der Masterarbeit. Genau, und ich habe meine Masterarbeit auch bei der Tech Esprit geschrieben über die HBA-Authentisierung.
Ja, danke. Ich bin der Emanuel Sims, ich leite das Kompetenzcenter für Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Aquinet Tech Esprit und habe Siraj ein klein bisschen begleitet bei seiner Masterarbeit.
Danke dafür.
Ja, bitte. Was ist denn ein HBA? Was heißt denn das?
Ja, ein HBA ist ein Heilberufsausweis. Es ist eine Smartcard, die speziell für Leistungserbringer im Gesundheitswesen ist.
Also für Ärzte?
Zum Beispiel.
Ja.
Genau. Der HBA entspricht dem Standard der ISO 7816, falls das jemanden interessiert, und gilt als Smartcard, also wie gesagt.
Ja. Ich glaube, das ist der normale Smartcard-Standard, den meine Bankkarte auch umsetzt, oder?
Genau.
Ja, und jetzt sind wir ja als Firma unterwegs und haben uns ganz viel mit dem TI Messenger auseinandergesetzt. Das ist eine Anwendung, womit Teilnehmer im deutschen Gesundheitswesen kommunizieren können, so quasi Chat, WhatsApp-mäßig. Und insbesondere Ärzte können da auch teilnehmen. Und es gibt so gewisse Funktionen, da möchte man wissen, dass der Arzt auch wirklich dieser Arzt ist und nicht irgendjemand anders. Und ja, wie hängen die Heilberufsausweise jetzt damit zusammen?
Genau, also wie gesagt, der Heilberufsausweis ist auch ein Mittel, um die Identität der Ärzte zu beweisen. Und für so einen Anwendungsfall, dass der Arzt zum Beispiel seine Identität bestätigt, um zum Beispiel seinen Eintrag, seine persönliche Informationen zu ändern, da braucht man so einen Beweis, dass man derjenige ist,
der man behauptet zu sein.
Und da spielt der HBA eine große Rolle, weil das wie der Ausweis vom Arzt im Gesundheitswesen.
Ja.
Genau.
Also das heißt, ich habe jetzt den HBA. Was für Teilnehmer gibt es denn noch? Also was für Geräte oder Dienste spielen denn eine Rolle hier?
Genau, also wie die Authentisierung aktuell aussieht, um so einen Antrag zu ändern. Man hat so ein Kartenterminal, einen Connector. Das sind zwei Hardware-Geräte, die man braucht, um die Karte zu lesen und dann die Information, also die Identität des Leistungserbringers zu vermitteln und dann zu sagen, okay, das ist der richtige Arzt. Und es spielt auch der Identity Provider, IDP, eine Rolle, der dann diese Identität prüft, ob sie stimmt.
Okay.
Und dann den Zugriff auf die Ressource freigibt.
Und das heißt, wenn ich jetzt als Arzt mit dem Gesundheits-WhatsApp in Deutschland eine Nachricht verschicken will, dann nehme ich einen Connector, ein Kartenterminal und einen Laptop oder was?
Genau.
Und den Heilberufsausweis natürlich?
Genau. Theoretisch braucht man einen Heilberufsausweis, den Kartenterminal, um die Karte zu lesen, und den Connector, um diese Information zu vermitteln, und dann eine Desktop-App in Windows.
Okay.
Dann diese Information zu prüfen, und dann hat man Zugriff auf die Ressource. Also zwei Hardware-Geräte und einmal Desktop-Anwendung und einmal den externen Aufruf an dem IDP.
Okay, und ich glaube, dass das ein bisschen umständlich klingt, das ist allen sofort ins Auge gesprungen.
Genau, besonders wenn man schon eine mobile App benutzt für den TI-Messenger. Also es gibt zwar die Web-Variante, aber für die mobile Variante, wenn man gerade die App als mobile Anwendung hat, dann stellt sich die Frage, kann man nicht die Authentisierung einfach über das Smartphone durchführen, anstatt die drei externen Komponenten zu nutzen, die zwei Hardware-Komponente und die Desktop-Anwendung.
Ja, ja, spannend. Das klingt schon sinnvoll, insbesondere wenn die Karte ja nach einem breit anerkannten Standard gebaut ist. Wie würde die Karte dann mit dem Mobiltelefon kommunizieren? Wie funktioniert das? Weil ich habe den Verdacht, dass die Karte ja nicht einfach nur sagt, ich bin Nummer 5 und das ist dann alles.
Genau, das können wir uns vorstellen wie der E-Ausweis, der auch eine Smartcard ist mit dem selben Standard, und die Smartcards verfügen über die NFC-Funktion, die es erlaubt, mit dem Smartphone zu kommunizieren und solche Informationen austauschen zu können.
Und das heißt, ich muss die Karte einfach nur an mein Telefon dranhalten und dann sagt mir die App, was ich machen soll?
Genau, also theoretisch braucht man eine App, die man verwendet, um die Karte ans Smartphone zu hängen, und dann sollte es so praktisch wie möglich funktionieren, dass man direkt dann die Identität bestätigt hat, ohne zusätzlichen Aufwand. Obwohl, wir können vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie der genaue Ablauf so funktioniert.
Ja.
Also es ist nicht so ganz einfach, wie man sich vorstellt, weil man muss schon die Kartenzugangsnummer eingeben und dann die PIN, wie das Passwort der Karte entspricht und so weiter.
Also PIN habe ich schon mal gehört. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Nummer, die ich mir merke, und die ist geheim. Die verrate ich niemandem sonst. Die gebe ich auch irgendwie wenn ich mal Geld abheben will, beim Automaten ein. Kartenzugangsnummer habe ich noch nie gehört. Was ist das denn?
Das ist eine sechsstellige Nummer, die auf dem Ausweis steht. Und die wird schon bei so einer Authentisierung benutzt.
Das ist ja spannend. Gibt es einen... Was ist denn der Grund dafür, dass ich jetzt eine Kartenzugangsnummer habe?
Also,
gibt es einen Angriff, den man damit verhindern möchte?
Genau, also vielleicht nochmal grob zu dem Ablauf der Authentisierung. Man möchte bestimmte Informationen aus der Karte lesen, um die Identität zu bestätigen. Und um auf diese Information zuzugreifen, gibt es ein Verfahren. Also erstmal muss eine sichere Kommunikation mit der Karte hergestellt werden. Und deswegen gibt es ein Verfahren, es nennt sich PACE, Password Authentication Connection Established, wenn ich mich nicht
irre. Ah, okay.
Und dabei geht es darum, durch kryptografische Funktionen eine sichere Verbindung herzustellen.
Also zwischen der Karte und dem Telefon?
Genau.
Und so, dass wenn ich daneben mit einer Antenne und einem kompliziert aussehenden Gerät sitze, ich das nicht abhören kann, was die Karte sagt?
Das oder eine andere App im Hintergrund, die darauf wartet und solche Kommunikation vielleicht auch ausnutzt, um diese Information zu erhalten.
Ja.
Genau.
Und die Kartenzugangsnummer, ich vermute, wenn die auf der Karte draufsteht, ist die ja gar nicht so geheim. Aber irgendwie, die weiß man wahrscheinlich nur, wenn man die Karte wirklich in der Hand hat. Also wenn jetzt jemand mein Telefon gehackt hat, dann, und ich vielleicht sogar die Karte dran halte, weiß er trotzdem nicht, wie die Card Access Nummer ist.
Genau, das ist die erste Sicherheitsstufe. Deswegen gibt es auch danach den Schritt, wo man die PIN eingeben muss. Und das stellt sicher, dass nur die Person, die dem Ausweis zur Verfügung hat, diese Nummer hat.
Ah, okay. Wir haben jetzt ein bisschen über das Smartphone, die App und die Karte gesprochen. Und ich habe schon angedeutet, es gibt den TE Messenger. Das ist irgendwie ein Dienst. Und es gibt der TE Messenger, über den kann ich Einträge verwalten für den Arzt mit so Stammdaten. Ich glaube, was ich in Erinnerung habe, ist, dass man als Arzt sich auch entscheiden kann, ob man angechattet werden möchte oder nicht. Mhm. Und das kann man einstellen in dem persönlichen Profil. Und ich glaube, das ist einer der Use Cases für den TE Messenger, oder?
Genau, also für den normalen Use Case, dass man sich einloggt und Nachrichten sendet, ist der Einsatz vom HBA nicht unbedingt erforderlich. Da braucht man eigentlich nur das Login. Aber für diesen Use Case, dass man seine persönlichen Informationen ändert oder sich verfügbar machen möchte, da muss man sich mit dem HBA authentisieren. Und dieser Antrag, also dieser Verzeichnis nennt sich VZD, also
Verzeichnisdienst.
Ja. Da kann man solche Informationen ändern und hinzufügen. Und genau für diesen Use Case braucht man die HBA-Authentisierung.
Ah, okay. Jetzt habe ich also die Karte, das Smartphone mit der App, den Verzeichnisdienst, da möchte ich eigentlich den Eintrag ändern. Und du hast vorhin noch was von einem zentralen IDP erzählt.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt unser DI-Messenger, wir haben das Verzeichnisdienst und wir brauchen noch irgendeine Partei, die sagt, okay, diese Identität stimmt. Und das nennt sich der Identity Provider IDP. Das ist ein extra Service oder Server, der solche Aufgaben übernimmt.
Und der zentrale IDP, der kann wahrscheinlich sagen, ob das jetzt ein echter Heilberufsausweis ist oder nicht. Und
genau.
Dann auf Basis davon kann er dann dem VZD sagen, ja, das ist hier alles in Ordnung, das ist folgender Arzt.
Ganz
oder
genau.
Ärztin oder andere Leistungserbringer.
Ganz genau, ja, so ist es.
Ah, okay. Und was gibt es da so für Protokolle und Standards, die da eingesetzt werden?
Das Ganze basiert eigentlich auf dem OAuth Flow. Man möchte eine Ressource ändern, das ist die persönliche Information. Man sendet eine Anfrage am Verzeichnisdienst und dann merkt man, man hat überhaupt kein Token, kein valides
ja.
Token. Und dann kriegt man so ein Code Challenge. Das ist irgendein Code oder so eine Zahl, die man dann am Ende mit der Karte signieren muss.
Ah, okay. Aber das ist nichts, wovon jetzt ich als Nutzer was mitbekommen würde, oder?
Nee, das alles passiert im
okay.
Hintergrund. Für den Nutzer ist der Anwendungsfall, man möchte auf diese Ressource zugreifen oder ändern und dann wird man weitergeleitet irgendwo und dann kriegt man die Anweisung, dass man die Karte am Handy anhängen muss und dann ist man nochmal weitergeleitet, also umgeleitet zur DI-Messenger und dann funktioniert das out of the box, theoretisch.
Aber ich glaube, es hat am Ende funktioniert bei dir, oder?
Genau, also das Ganze bei so einer Arbeit ist natürlich nicht produktionsfähig, sondern prototypisch zu prüfen, ob dieses Verfahren überhaupt machbar ist. Und die Ergebnisse zeigen, dass so ein Verfahren möglich ist mit ähnlicher Sicherheit wie die Hardware-Komponenten. Wir haben in der Arbeit gezeigt, dass so eine App in Android-Geräten mit mindestens Android 10 so eine Kartenauthentisierung durchführen können. Natürlich ist die Anbindung an den DI-Messenger nicht im Rahmen dieser Arbeit stattgefunden.
Ja, klar.
Aber das ist der Teil, wo man sagt, okay, das macht man außerhalb dieser Arbeit.
Ja, jetzt haben wir ja, also ich habe irgendwie gehört, es gibt OAuth als etabliertes Verfahren. Es gibt die ISO 7816, habe ich das richtig gesagt?
Genau.
Der Smartcard-Standard, auch sehr weit verbreitet. Und
Pace.
Pace gibt es auch, was jetzt in der Kartenkommunikation auch eine Rolle spielt. Und das sind ja alles jetzt, sage ich mal, Standards, für die es wahrscheinlich fertige Bibliotheken gibt, um das einzubinden, oder?
Nicht unbedingt. Also für einige gibt es schon fertige Bibliotheken, für andere nicht. Zum Beispiel für Pace, also das ist die sichere Kommunikation mit der Karte. Es gibt schon ähnliche Verfahren, die das eins zu eins machen, zum Beispiel der E-Ausweis-Projekt. Also da in diesem Projekt gibt es schon eine Open-Source-Bibliothek, die das macht, aber da wird ein Ausweis benutzt und keinen HBA. Das heißt, das Verfahren an sich ist ähnlich, aber hat verschiedene Parameter, also hat andere Parameter, die man extra anpassen muss. Das heißt, die Bibliothek an sich kann man nicht direkt verwenden, sondern man muss einiges anpassen und ein paar Befehle muss man extra implementieren.
Und Wie ist das Richtung mit dem Richtung des zentralen IDPs? Kann ich da eine fertige Bibliothek verwenden, wo ich sage, hier, da hast du die Karte und jetzt mach einfach und gib mir am Ende irgendwie ein Token oder so als Ergebnis?
Nee, keine Bibliothek im Sinne von, ich mache das in einer App alleine, sondern es gibt, wie gesagt, die existierende Desktop-App auf Windows, die funktioniert.
Aber die hilft jetzt auf dem Telefon wahrscheinlich nicht viel weiter.
Genau. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich nein. Das ist der Stand von
okay. Desktop. Und das Protokoll im Detail, also OAuth, habe ich so in Erinnerung, dass es so einen standardisierten Teil gibt, was die Kommunikation, die Schnittstellen nach außen angeht. Und dann gibt es so einen proprietären Teil. Und der proprietäre Teil ist das, wo der IDP tatsächlich feststellt, ob der Nutzer oder die Nutzerin jetzt tatsächlich diejenige ist, die sie behauptet zu sein. Und hat die Gematik da, wie geht die Gematik da vor? Gibt es dann auch eine Web-Oberfläche, wo ich mich durchklicken muss? Oder geht das dann irgendwie ohne UI vielleicht sogar?
Meinst du jetzt das Verfahren an sich oder die Spezifikation von dem Verfahren?
Die Spezifikation, ob die was dazu sagt.
Ja, also eigentlich um so eine Anwendung in diesem Kontext zwischen den existierenden Komponenten, TI Messenger, IDP, Verzeichnisdienst zu implementieren, man muss sich mit verschiedenen Spezifikationen zusammensetzen. Also es gibt die Spezifikation vom TI Messenger, weil diese App sollte ein Teil vom TI Messenger sein. Und da muss man ein paar Sachen beachten, wie die Kommunikation mit dem TI Messenger an sich aussehen muss. Und dann gibt es die Spezifikation von dem IDP-Dienst, wie man mit dieser Komponente kommunizieren muss und so weiter und so fort. Und jede Spezifikation hat bestimmte Anforderungen. Und für den IDP-Teil sind da auch ein paar Spezifikationen erläutert.
Okay, jetzt hast du gerade von Spezifikationen gesprochen. Und ich habe irgendwie schon rausgehört, dass es mehrere unterschiedliche gibt. Wie war das denn für dich gewesen, dich mit den Spezifikationen, die Gematik so geschrieben hat, zu befassen?
Leider habe ich meine Arbeit angefangen, bevor die neue Webseite von der Gematik bereitgestellt wurde, wo man einfach navigieren kann zwischen den Spezifikationen und auch die Versionen der Spezifikationen, weil man kann sich vorstellen, nach ein paar Monaten ändern sich ein paar Standards und man muss die Spezifikation aktualisieren, aber man hat schon angefangen, die Sache zu implementieren, bevor die neueste Version rausgekommen ist. Dann hat man dieses Problem mit den Versionen. Deswegen finde ich jetzt gut, dass mittlerweile eine Webseite von der Gematik bereitgestellt wurde, die die Navigation zwischen den Spezifikationen bereitstellt.
Das ist gemspec.gematik.de, oder?
Genau, die wurde auch von der Decket-Spray entwickelt.
Ja, genau, sogar von einem Teil meines Teams.
Okay.
Ich durfte leider nicht mitentwickeln, ich musste andere Sachen machen, aber das war cool, das hat wirklich geholfen. Also gemspec.gematik.de, wer es nicht kennt, benutzt das. Es gibt auch so einen Differenzmodus, falls man rausfinden will, was der Unterschied zwischen zwei bestimmten Spec-Versionen ist. Und das darf auch gerne ein Unterschied von mehreren Versionen sein und dann bekommt man die Differenz angezeigt. Das ist ganz praktisch.
Ja, finde ich auch sehr gut. Das habe ich leider nur ganz am Ende meiner Arbeit benutzt. Am Anfang musste ich die Spezifikation als PDF runterladen und dann selber drum kümmern, dass ich die neueste Version habe.
Ja, und wie hat sich das so gelesen? Hat man drauf geschaut und wusste sofort, was gemeint ist? Oder ist das was, wo man viel blättern muss?
Eigentlich ist es eher das Zweite. Also es gibt viel Text, viele Seiten, die nicht, für mich zumindest, nicht direkt sagen, was man eigentlich erwartet. Und deswegen war es für mich in der Arbeit nicht möglich, aus diesen Spezifikationen eine direkte oder einfache Liste von Kriterien zu entwickeln. Und deswegen gab es den Vorschlag von den Betreuern, dass ich Experteninterviews durchführen muss oder soll mit Fachexperten aus dem BSI und Gematik. Und das hat enorm geholfen.
Spannend. Mit wem hast du gesprochen dann?
Ich darf keinen Namen nennen, aber wie gesagt, mit Fachexperten aus dem DI-Messenger-Team von der Gematik und auch vom BSI, die sich mit solchen Verfahren auskennen.
Ja, spannend. Und am Ende hast du dann ja doch was Funktionierendes in der Hand gehabt, oder?
Genau, also das Ziel der Arbeit war nicht nur, was Funktionierendes auf der Hand zu haben, sondern auch also eine Liste von Kriterien, die man beachten muss, bevor man so ein Verfahren implementieren soll. Und darauf basierend auch so ein funktionierendes Verfahren zu bauen und dann zu bewerten, ob dieses implementierte Verfahren den zuvor definierten Sicherheitskriterien auch entspricht und zusätzlich, ob es überhaupt benutzbar ist.
Ja, spannend. Ich stelle mal eine ganz vereinfachende Frage, die du eigentlich gerade schon komplexer gestellt hast. Ist es denn ein gutes Verfahren jetzt, was die Gematik dort spezifiziert hat?
Also ich würde persönlich sagen, es ist nicht das beste Verfahren, was man aktuell mit den aktuellen Anforderungen bereitstellen kann, aber es ist zumindest oder bietet zumindest eine ähnliche Sicherheit wie die aktuelle Authentisierung mit den Hardware-Komponenten.
Ja, und das Sicherheitsniveau, wie würdest du das einschätzen? Ist das so Passwort, Nutzername, fertig? Oder ist das was Höheres?
Ist schon was Höheres, ansonsten hätte man die ganze Kommunikation mit der Karte nicht verlangen müssen. Aber dadurch, dass man auch die Identität oder die Sicherheit des Smartphones an sich prüfen muss, ist da ein bisschen Arbeit nötig auf der Ebene.
Okay, aber das klingt jetzt schon so, als wäre es ein ziemlich starkes Verfahren, was die Sicherheit angeht.
Genau, ja.
Wenn du das jetzt vergleichen würdest mit, sagen wir mal, Google Login?
Ja, also es ist ein anderer Use Case. Man hat da keine Karte zur Verfügung. Von daher, ich würde es schon als sicherer bewerten als so ein Verfahren.
Ja, okay. Spannend. Also mein Eindruck war auch, ich habe es ja nicht so sehr im Detail gesehen wie du, aber dass das schon einen wahnsinnigen Wert auf Sicherheit legt und ganz viele Garantien einfordert, die ich anderswo nicht sehe, dass andere Leute machen das nicht oder andere Authentisierungsverfahren.
Und der Grund dafür ist, dass man für diesen Use Case mehr Sicherheitsniveau erreichen muss, weil wir reden über den Heilberufsausweis, also das sind personenbezogene Daten von Ärzten zum Beispiel, aber auch von den Patienten, die dazugehören.
Also weil, wenn ich als Arzt oder ich als bösartiger Möchtegern-Arzt mich ausgebe als ein bestimmter Arzt, dann schicken mir Patienten vielleicht ihre konkreten Gesundheitsprobleme.
Genau, deswegen ist das schon ein bisschen schwieriger als bei einer Google-Anmeldung.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Du hattest noch einen anderen Aspekt gerade raufgebracht, und zwar die Benutzbarkeit. Wenn ich jetzt einfach mal ein nicht unbedingt vielleicht IT-affiner Arzt bin oder Ärztin und ich bekomme das jetzt in die Hand gedrückt. Was glaubst du, wie wird das Ergebnis so aussehen? Oder hast du da vielleicht in deiner Masterarbeit dich auch mit beschäftigt?
Ja, das war eigentlich der letzte Teil meiner Masterarbeit, und zwar um zu prüfen, ob diese App überhaupt benutzbar ist in der Praxis. Und das kann ich nicht selber sagen, ob es benutzbar ist oder nicht, weil das ist eine Geschmackssache, wenn wir über die UI reden. Und deswegen habe ich auch ein paar Interviews durchgeführt, UX-Experten-Interviews. Und das Ziel dabei war, nur die Benutzbarkeit, die allgemeine Benutzbarkeit zu prüfen. Und genau, also es wurden, wie gesagt, ein paar Interviews durchgeführt. Es gab ein paar Vorschläge, Verbesserungsvorschläge und ein paar Sachen, die schon gut waren, ein paar Sachen, die man anders machen müsste. Ein paar davon wurden schon im Rahmen der Masterarbeit schon implementiert, einige noch nicht.
Und vielleicht mal ein Beispiel?
Vielleicht ganz allgemein. Für diese Authentisierung braucht man, also das macht man in drei Schritten. Erstmal die Karte ans Smartphone zu hängen und dann die Kartenzugangsnummer einzugeben und dann im dritten Schritt die PIN-Eingabe und dann läuft die Authentisierung ein bisschen und dann ist entweder Erfolg oder Fehler und entsprechend muss der Nutzer entsprechend reagieren. Und allgemein war der Text initial nicht direkt verständlich und zum Teil war es zu viel Text, zum anderen war es kein Text. Und ein Vorschlag war, dass man die Texte kürzer macht, aber konkreter. Und auch mit Icons und Bilder zeigen kann, was man machen muss. Deswegen habe ich in dem Schritt, wo man die Karte ans Smartphone hängt, da habe ich ein bildlich gezeigt, wie die Karte am Handy gelegt werden muss.
Spannend, aber das sind ja dann schon eher so Detailsachen, als dass jetzt das Verfahren an sich dann Probleme hat, oder?
Genau, das ist die Sicht von dem Endnutzer. Aber im Hintergrund können auch ein paar Sachen schief laufen. Zum Beispiel, wenn die Karte nicht immer an dem Handy ist und in dem Zeitpunkt eine Information aus der Karte abgefragt ist, dann kann es sein, dass die Verbindung kurz abgebrochen ist und das ganze Verfahren muss von vorne erneuert werden.
Das dauert dann wahrscheinlich auch einen Moment, oder?
Ja, ein paar Sekunden schon, aber man muss in diesen Sekunden die Karte am besten nicht bewegen. Nicht bewegen. Und ja, stillhalten.
Ja, und wenn du jetzt nochmal einen Schritt zurücktrittst und vielleicht diese Authentisierung mit der Kartenzugangsnummer und dem PIN und der Karte, die du ans Handy halten musst, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Systemen, zum Beispiel mit Touch-ID, was...
Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen komplizierter und nicht so ganz benutzbar wie die anderen Verfahren, die du erwähnt hast.
Ja, okay. Ich meine, Touch-ID ist natürlich auch wieder ein Apple-Produkt, das geht nur mit Apple, aber...
Ja.
Ich finde es schon tatsächlich nicht schlecht, wie leicht das geht und wie sie dann doch relativ viel Sicherheit garantieren, auch auf einem Hardware-Level. Mhm. Also kryptografisch, was in entsprechenden Chips abgespeichert ist.
Und das ist schon in dem Betriebssystem drin. Also würde ich als sicherer betrachten als von Hand an implementiertes Verfahren.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch zu deiner Masterarbeit und dem, was du alles gemacht hast mit den Heilberufsausweisen. Hat es Spaß gemacht?
Ja, die Frage kann ich nicht direkt beantworten, also nicht einfach beantworten. Also es gibt Phasen, wo ich mich gut gefühlt habe mit der Implementierung oder mit der Recherche. Aber es gab auch Phasen, wo ich in den Spezifikationen hängen geblieben bin und nicht wusste, was ich tun muss und dass alles irgendwie nach hinten gezogen war. Aber alles in allem und ganz am Ende, als ich die Note bekommen habe, war ich sehr zufrieden. Und das hat am meisten Spaß gemacht.
Das klingt natürlich gut, ja. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. Vielen Dank dir. Das fand ich sehr spannend. Und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen.
Danke auch für die Einladung. Es hat mich auch gefreut, darüber zu erzählen.
Ja, cool. Na dann.
Tschüss.
Ciao.